Epilog. Eine Klingel, neben der R. plus L. Blanco stand. Darunter ein graviertes Messingschild mit der Inschrift C. Malru, Traduktora, und einem Pfeil, der auf ein niedriges weißes Gartentor wies, hinter dem ein Plattenweg begann. Der Mann folgte dem Weg. Er führte um das Haus herum bis auf die Rückseite in einen dunklen, verwilderten Garten. Auf der Terrasse saß eine Frau an einem kleinen hölzernen Tisch und schrieb. Von Hand. Sie trug ein luftiges Frühlingskleid, war schlank, fast mager und hatte nur streichholzkurze schwarze Haare. Man sah, dass sie einmal sehr schön gewesen sein musste. Sie sah ruhig auf, hatte ihn offenbar kommen hören. »Buenos Dias«, sagte sie. Er räusperte sich, kam sich mit einem Mal deplatziert vor, mit seinem Anzug und dem Lederkoffer. »Guten Tag, Miss Malru«, sagte er. »Mein Name ist William Adamson. Ich komme, nun ja, von der amerikanischen Regierung. Man könnte sagen, ich bin hier, um ein Vermächtnis Hiroshi Katos zu erfüllen.« Hiroshi. Den Namen zu hören, war wie ein Schmerz. Sie war immer noch nicht darüber hinweg. Natürlich nicht. Es gelang ihr allenfalls, manchmal eine Zeit lang nicht an ihn zu denken. Sie betrachtete den fülligen Mann, der da unten vor ihrer Terrasse stand, die Hand am hölzernen Handlauf der vierstufigen Treppe, die heraufführte. Er mochte auf die 40 zugehen, trug eine modische Brille, die zweifellos teuer gewesen war, und sein Adamsapfel hüpfte beim Sprechen auffallend. Er räusperte sich nervös. »Darf ich vielleicht gerade heraus fragen, inwieweit Sie über die Umstände seines Todes informiert sind?« Charlotte hob die Schultern. »Ich weiß, was in den Zeitungen stand. Und dann waren all diese Leute da, um mich wegen seiner letzten Nacht zu befragen. Polizisten, Geheimdienstleute und so weiter. Da konnte ich mir das ein oder andere zusammenreimen. Haben Sie den Balb einmal besichtigt?« Sie schüttelte den Kopf. »Irgendwann werde ich das sicher machen, aber in den letzten Monaten war ich gesundheitlich zu labil für so eine Reise.« Die Ärzte hatten ihr bestätigt, dass der Tumor verschwunden war, nannten es eine Spontanremission. Das kommt bisweilen vor, hatten sie ihr erklärt. »Ich weiß nur, dass ihn die Soldaten, als sie endlich bis zu ihm durchgedrungen waren, tot aufgefunden haben. Und dass er einen weißen Kimono getragen haben soll, was auf einen rituellen Freitod hindeutet, wie man überall lesen konnte.« Er nickte. »Ja, das stand überall. Was nirgends stand, war, dass er eine Botschaft hinterlassen hat.« »Eine Botschaft?« Sie spürte, wie ihre Wirbelsäule sich straffte. Das Wort elektrisierte sie regelrecht. »Eine Botschaft für Sie.« Charlotte fasste sich an den Kopf, wie immer irritiert, dass die langen Haare ihres ersten Lebens nicht mehr da waren, holte mühsam Luft und bat dann, »Kommen Sie doch herauf.« Sie wies auf den Stuhl, auf dem sonst ihre Klienten Platz nahmen. »Bitte.« Er setzte sich so behutsam, als passiere es ihm öfter, dass Stühle unter ihm zerbrachen. Dann hob er seine Tasche auf die Knie und öffnete sie. »Unsere Fachleute haben uns erklärt, dass es beim japanischen Freitod, dem sogenannten Seppuku, üblich ist, dass der Betreffende ein letztes Gedicht verfasst, das sogenannte Todesgedicht.« Er holte ein sorgsam in Klarsichthülle verpacktes Pergament hervor. »Dies ist seines, und es ist offenbar an Sie gerichtet.« Er hielt es ihr hin. Sie nahm es mit Händen, die sich auf einmal ganz schwach anfühlten. Die obere Hälfte des Blattes bedeckten japanische Schriftzeichen, kunstvoll geschrieben. Auf der unteren Hälfte stand auf Englisch »Charlotte, was hätte sein können?«